Gottes Antwort auf unsere Schuld sollte sie einstimmen auf das, was heute hier in diesem Gottesdienst zu erwarten ist. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu diesem Gottesdienst. Ich grüße die Zuhörer, die später die Aufzeichnungen hören, die Mitarbeiter aus dem KIGO und den anderen BU und sonstigen Sachen hier in diesem Gottesdienst. Mit Hesekiel 34, Vers 11: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wir wollen beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir sagen dir Dank für diesen heutigen Sonntag, den Sonnenschein, den du uns schenkst, die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen dürfen in diesem Gottesdienst, dass wir uns hier frei versammeln dürfen vor dir. Dafür sagen wir dir von Herzen Dank. Wir bitten dich, dass du selbst jetzt hier bist, hier anwesend bist, mitten unter uns. Auch bei den anderen Gottesdiensten in dieser Stadt und in diesem Land. Sei du da, wirke du selbst. Amen. Was erwartet uns heute im Gottesdienst? Uns erwartet heute ein ganzer Pastor zur Hälfte. Wie geht das? Pastor Arne Völkel muss oder darf heute zweimal predigen an diesem Morgen. Das heißt, er wird es erst heute hier bei uns tun, dann in unserer Schwestergemeinde in Holzwickede. Das heißt, Sie können sich leider von ihm heute nicht verabschieden, denn er wird dann nach der Predigt heute nach Holzwickede fahren. Es erwartet Sie eine Zeit des Wortes also, eine Zeit des Singens, eine Zeit des Lobens, eine Zeit des Anbetens. Und für mich heißt Anbetung, dass das der einzige Ort ist, an dem ich ganz ruhig werden kann. Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir das heute nochmal neu erleben, wenn das Anbetungsteam nachher hier vorne ist, dass wir dort ganz zur Ruhe kommen können. Anfangen wollen wir jetzt mit dem Lied Heilig, 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 Lied Nummer 1 aus dem Liederbuch Ich will dir danken. Gottes Antwort auf unsere Schuld. Das hat David schon erlebt vor vielen Jahren. Ich lese den Psalm 32 nach der Einheitsübersetzung. Der ist in der Bibel, der Einheitsübersetzung, überschrieben mit Freude über die Vergebung von David, ein Weisheitslied. Wohl dem, dessen Frevel vergeben und dessen Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt. Solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen. Denn deine Hand lag schwer auf mir, bei Tag und bei Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen, und du hast mir meine Schuld vergeben. Darum soll jeder Fromme in der Not zu dir beten. Fluten hohe Wasser heran, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist mein Schutz, bewahrst mich vor Not. Du rettest mich und hüllst mich in Jubel. Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, über dir wacht mein Auge. Werdet nicht wie Ross und Maultier, die ohne Verstand sind. Mit Zaum und Zügel muss man ihr Ungetüm bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Der Frevler leidet viele Schmerzen, doch wer dem Herrn vertraut, den wird er mit seiner Huld umgeben. Freut euch am Herrn und jauchzt ihr Gerechten, jubelt alle ihr Menschen mit redlichen Herzen. Das wollen wir tun. Jauchzen. Klaus, kannst du das mit uns? Jauchzen? Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis. Lied Nummer 38. Und dabei sammeln wir die Kollekte ein.
Ja, nach dem Lobpreis spätestens jetzt sind wir wach. Ja, kleine Überraschung, ich stehe heute Morgen wieder hier. Das schadet aber nichts, denn ihr erinnert euch vielleicht noch an die Flipchart, die hole ich jetzt mal nach vorne. Und über die Flipchart, darüber hatten wir letztes Mal nachgedacht. Und zwar hatten wir über Richter gesprochen und da hatten wir uns ein paar Verse angesehen. Und wir hatten drei Bilder. Das eine Bild war dies, das ich in der Mitte, das Kreuz außerhalb. Und das war unser Leben und das sind unsere Lebensmurmeln. Und da hatten wir gesagt, wenn die Lebensmurmeln durchs Leben kullern, dann bleiben die nicht an ihrem Platz, sondern die geraten immer wieder in Unordnung. Und wir sind ganz viel damit befasst, dass wir versuchen, das zu kontrollieren. Und häufig sind wir auch noch damit zusätzlich befasst, uns um Religion zu kümmern, gleich welcher Art, welche Ideologie. Auf jeden Fall sind wir auf der Suche nach Sicherheit. Und wir sind damit befasst, als Christen häufig mit dem Christus ihn irgendwie in unser normales Leben noch hineinzubringen, noch quasi einen Platz für ihn dort zu reservieren. Aber auch in diesem Bild hatten wir gesagt, die Lebensmurmeln, die rollen nach wie vor durcheinander. Und dann hatten wir uns noch ein drittes Bild angeschaut und hatten gesagt, wenn Jesus in der Mitte unseres Lebens ist, dann darf unser Ich nicht draußen sein, sondern es muss mit einbezogen werden in die Beziehung zu ihm. Also keine Ablehnung unserer Person, sondern Annahme unseres Menschseins. Und auch in diesem Bild ist es so, die Lebensmurmeln sind weiter fleißig unterwegs und bleiben nicht so in der Ordnung, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Am Ende der Predigt hatte ich euch dann vielleicht eine Hoffnung genommen, nämlich hatte gesagt, da machen wir heute nicht weiter, sondern erst in 14 Tagen. Jetzt ist erst eine Woche rum, aber wir machen trotzdem weiter. Es geht also um dieses Bild. Wir lassen unser Ich nicht draußen, wir nehmen es an und wir wollen schauen, wie wir mit Jesus in Gemeinschaft leben können und wie sich das mit unseren Lebensmurmeln verhält, wie wir weiter mit denen unterwegs sind, trotzdem wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und an der Stelle brauche ich jetzt mal deine Hilfe. Kannst du mal das Mikro? Also die jungen Leute sind auch da und nicht nur euch gefällt das vielleicht, sondern auch mir. Erkennt ihr es? Cola. Refreshed. Super. Also bei der Predigtvorbereitung kam mir diese junge Frau in den Sinn und ich dachte, das ist doch ganz nett, das kann ein gutes Bild sein, um Folgendes zu beschreiben und dafür brauche ich eine jetzt ebenso nette Frau und Hilfe. Ich gebe dir jetzt nochmal das Mikrofon.
Von Lebensmurmeln war die Rede und ich habe mir ein paar Murmeln mitgebracht und die Idee war,
euch einfach mal zu zeigen, wie sich unser Leben so anfühlt. Also die Lebensmurmeln vom letzten Mal auf diesem Tablett gelegt. Da merkt ihr, so sind wir immer damit befasst, alles unter Kontrolle zu halten. Aber obgleich ich mich sehr bemühe, es ruhig zu machen, geht hier doch einiges durcheinander. Und wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt gleich überhaupt keine mehr auf dem Tablett. Und wenn ich wegschaue, dann passiert eben das, was hier passiert. Das Bild ist, wir sind immer mit der Jonglage unseres Lebens befasst und wir sind ganz glücklich, wenn vielleicht wir eine Kugel, wie ich diese hier, unter Kontrolle halten kann. Aber mehr ist nicht. Mein Bild für diese Predigt ist, dass wir uns ganz häufig auf dieser Ebene unseres Lebens bewegen, mit dem Glauben an Jesus. Und mein anderes Bild sieht folgendermaßen aus. Ich habe mir dann überlegt, wie könnte ich denn das verdeutlichen, dass wir auf dieser Ebene in Bezug auf geistliche Erneuerung nicht weiterkommen, sondern auf eine tiefer gelegene Ebene, auf eine grundsätzliche Ebene gehen können und dass da geistliche Erneuerung ansetzt in der Verbindung mit Jesus. Ja, und da eben diese Dame, es hatte natürlich einen Grund, weshalb an die ich dachte, die hat nämlich eine Eigenschaft. Frauen sind anziehend. Die haben eine magnetische Wirkung. Und das war mein Gedanke, die tiefere Ebene, auf der wir uns mit dem Glauben bewegen, dafür stehen mir diese Magnete auf diesem Blech. Denn jetzt brauche ich gar nicht hinschauen, ich kann das sogar auf den Kopf drehen und die Dinge bleiben an ihrem Ort. Und ich finde, das ist echt entspanntes Leben. Und ich glaube, dass so Beziehung zu Jesus Christus auch ist. Ich glaube, dass es tatsächlich so entspannt ist. Es gerät nichts in Unordnung, es gerät nichts in Chaos, wenn wir auf dieser tieferen Ebene mit Jesus Christus verbunden sind. Das Tolle des Glaubens ist, dass wir mit ihm dieses unendlich anstrengende Jonglieren nicht jeden Tag neu uns damit strapazieren müssen, wenn die tiefere Ebene, dieses Bild in unserem Leben passt. Und darum geht es jetzt in der Predigt. Vielen Dank. Also wenn ihr nachher hier aus dem Gottesdienstsaal geht, passt bitte auf die Murmeln auf, dass da keiner ausrollt. Den Predigtext habt ihr vor Augen. Der steht in Lukas 7 und ich möchte diesen Text vorlesen. Lukas 7, 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag. Da liegt auch so ein Polster. Und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silbergroschen, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehe diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl eingerieben. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden. Geistliche Erneuerung, so hatte ich in dem Anfangsbild gezeigt, geistliche Erneuerung gründet auf der tieferen Ebene, auf dieser Ebene der Magnete im Bild. In uns hinterlässt das einen Eindruck von Dankbarkeit, wenn wir auf dieser Ebene angelangt sind. Dankbarkeit für das Glück, dass wir bejaht und angenommen sind. Dankbar, dass wir mit Jesus verbunden sind in jeder Lage und Situation unseres Lebens. Dankbarkeit dafür, dass wir aus diesem Verhältnis nicht herausstürzen,
Das Thema des Simon ist, wofür sollte ich Gott dankbar sein? Das Thema der Frau in dieser Geschichte ist, ich will Jesus meinen Dank zeigen. Und das Thema Jesu ist, an Liebe erkennt man den Glauben. Deswegen meine Frage an euch, was bewegt euch, was bewegt dich, Gott zu lieben? Was bewegt dich, Gott zu lieben? Oder anders gefragt, was ist für dich das Evangelium, die gute Nachricht dessen, dass du mit Gott, mit Jesus Christus verbunden bist? Was ist für dich das Evangelium? In der Geschichte, die wir hörten von Simon und dieser Prostituierten, ist wie im Psalm 32, der Psalm von eben, etwas auffällig. In beiden Situationen, Psalm 32 und hier, wird Sünde beim Namen genannt. Und diese Sünde wird nicht auf das Konto widriger Umstände geschrieben. Es gibt in dem Psalm keine Entschuldigung für David und die Frau. Auch ihre Situation wird nicht entschuldigt von Jesus durch vielleicht die Not, in die sie geraten ist, oder die sozialen Probleme, in denen sie steht. Oder bei David die Gelegenheit, die ihn zum Sünder werden ließ, als er der Versuchung mit Bathseba nachging. Es wird in der Bibel, wenn es um Schuld geht, nichts aus dem Weg geräumt, indem es erklärt wird. Das Verständnis der Umstände, die zum Fehlverhalten führen, ersetzt das Urteil also nicht. Unser Verstehen der psychologischen Zusammenhänge heute ist natürlich größer und auch viel ausgeprägter als damals. Aber ich glaube, unser Erkenntniszuwachs darf uns nicht den Mut nehmen, Unrecht als Unrecht zu bezeichnen. Jesus hat sich dazu nie gescheut, von Gerechten und von Sündern zu sprechen, und er hat das nicht ironisch gemeint. Er mäkelt in dieser Geschichte auch an dem Frommen, also an dem Simon, dem Pharisäer, nicht herum. Jesus sucht bei ihm nicht den schwarzen Fleck auf der weißen Weste. Er spioniert ihm nicht nach. Und doch war Simon weiter von Gottes Reich entfernt als diese Frau. Wir brauchen also den Mut, die Angst unserer Sünde anzuschauen. In diesem Psalm noch einmal, als ich es verbergen wollte, verschmachteten meine Gebeine und mein Saft vertrocknete. Als ich es aber bekannte, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Die neue Schöpfung ist heilende Schöpfung, weil sie Wiedervereinigung mit dem Selbst bewirkt. Und sie stellt sich auch die Wiedervereinigung mit Gott und mit anderen her. Jesus ist für diese Erfahrung, die Frau ist Jesus für diese Erfahrung dankbar. Aber Simon genügt das nicht. Er sagt, wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist. Und Jesus erwidert ihm, Simon, du bist ein Gerechter, du bist ein Pharisäer, unbestritten. Und ich versuche dir nicht dunkle Flecken nachzuweisen. Du, Simon, bist ein Gerechter. Aber, Simon, ebenso uneingeschränkt ist diese Frau, diese Prostituierte, genauso bejaht von Gott wie du. Obgleich sie keine Gerechte ist. In unserem Bild noch einmal, Jesus sagt, Simon, du bist ein sehr kontrollierter Typ und du bist sehr damit befasst, dass auf deinem Leben die Murmeln nicht durcheinander gehen. Und du bist stolz darauf, dass dir das in großen Teilen gelingt. Und du siehst auf diese Frau und der kugeln ständig die Murmel vom Lebenstableau. Und dafür verachtest du sie. Aber, sagt Jesus, Simon, diese Frau ist dem Reich Gottes näher als du. Und das ist überraschend, und dies sich anzuschauen, weshalb so etwas Jesus sagen kann, darum geht es mir in dieser Predigt. Simons Mangel an Liebe ist nämlich kein Mangel an Gerechtigkeit. Seine fehlende Liebe hat ihre Ursache darin, dass ihm wenig vergeben ist. Simon hat sein Leben unter Kontrolle. Auf dieser Ebene der Murmeln sieht das ganz gut aus. Da purzelt wenig darunter. Simon war wahrscheinlich nie in einem Bordell. Der hatte sich nichts vorzuwerfen. Diese Kugel lag bei ihm fest. Und darum ist ihm wenig vergeben. Er hat nicht erfasst, dass Gottes Vergebung ihn nicht erniedrigt, sondern erhöht. Und darum hat er keinen Grund, dankbar zu sein und keinen Anlass, sich zu freuen. Für Simon hat die Vergebung nur einen Grund, und der ist, wir selbst müssen dafür den Anlass schaffen, dass uns vergeben wird. Entweder indem wir das Richtige tun, oder indem wir uns für unser falsches Verhalten erbärmlich fühlen. Noch einmal, Vergebung hat für Simon einen Grund. Wir selbst müssen dafür den Anlass schaffen. Er, Simon, schafft das seines Denkens nach, indem er alles richtig tut. Und die Frau soll sich gefälligst erbärmlich fühlen. Simon denkt, wir liefern die Voraussetzungen, unter denen wir Vergebung erfahren können. Und Gott schreibt die Bedingungen dafür vor, unter denen Vergebung erfolgen kann. Jesus sagt, Simon, du bist völlig auf dem Holzweg. Für Gottes Vergebung gibt es keine Bedingungen, die er vorschreibt. Und du bist nicht aufgefordert, nun die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Jesus in deine Lebensmitte kommt und dir vergibt. Wie sollen wir darauf reagieren? Ich sehe zwei Wege in der Bibel wie heute. Der eine Weg ist, dass wir versuchen, alles ganz richtig zu machen und darauf stolz werden und wenig dankbar sind. Und der andere Weg ist, dass wir uns selber schlecht machen. Schaffen aber unsere schlechten Gefühle und unsere Selbstvorwürfe die Voraussetzung dafür, dass Gott uns vergibt? In diesem Bild, mein Ich muss draußen bleiben. Das ist so schmutzig, das ist so schlecht. Das kann ja überhaupt nicht was mit meinem Lebenskreis, in dem Jesus die Mitte ist, zu tun haben. Aber daraus wächst kein Gefühl der Dankbarkeit, der Dankbarkeit für Vergebung. Daraus erwächst ein Gefühl von Erniedrigung und der Eindruck großer Unwahrhaftigkeit. Wir sind immer unwahr, wenn unser Ich draußen bleibt. Wenn das kein Weg ist, wie dann? Wir müssen die Ebene wechseln, hatte ich anfangs mit meinem Bild gesagt. Wir müssen von der Murmelkugel-Ebene auf die tiefer gelegene, die Magnetismus-Ebene kommen. Von der Verhaltensebene auf die Seinsebene. Vom jeweiligen auf das Existenzielle. Von der Moral zum Glauben finden. Das heißt, Vergebung und Annahme sind unbedingt. Vergebung und Annahme unseres Lebens sind unbedingt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nicht auf dieser Ebene ankommen, auf die tiefere Ebene zugreifen, bleibt unser ganzes Leben mit Jesus Christus eine große Anstrengung, Mühe und sehr unglücklich. Es zeigt sich darin wenig Dank, wenig Freude und vor allem keine Entspannung. Simon kann sich nicht als angenommen erleben, weil er nichts in seinem Leben sieht, das der Vergebung bedarf. Er hat auf so vieles verzichtet, sich so viel verboten, sich selbst so intensiv überwacht, dass nur ganz wenige Murmeln vom Blech rollten. Aber er weiß nichts von dem unbedingten Halt, unbedingter Annahme. Das Jonglieren mit unserer Rechenschaftheit, mit unserer Rechtschaffenheit, das führt häufig dazu, dass wir Jesus nicht viel lieben. Wir müssen uns so auf das Jonglieren unseres Lebens konzentrieren, dass gar nicht Zeit ist, das Herz zu Jesus kommen zu lassen. Paulus sagt einmal, sollen wir also jetzt viel sündigen, damit uns die Gnade Jesu wieder groß wird? Nein, sondern wir müssen die Ebene, wir sollen die Ebene unseres Glaubens wechseln. Glaubenserneuerung beginnt auf der tiefer liegenden Ebene unseres Lebens. Auf der Handlungsebene können wir Jesus nicht im Herzen, nicht im Kern unseres Lebens begegnen. Unsere Motive, auf dieser Ebene zu glauben, zu lieben und unsere Schuld zu leiden, sind immer uneindeutig oder zumindest vielschichtig. Und das kommt in dieser Geschichte auch vor. Der Simon hat den Eindruck, das ist doch irgendwie uneindeutig, was die Frau da macht. Die berührt Jesus dieser Art. Und was will sie eigentlich? Wir verstehen sofort, was er meint. Ihre Motive sind uneindeutig, unklar. Und Jesus sagt, und wenn es so ist? Wenn eure menschlichen Motive immer uneindeutig sind, was dann? Habt ihr dann keine Möglichkeit, zu mir zu kommen? Habt ihr dann keine Berechtigung, Vergebung zu erfahren? Simon, denkst du, das ist so? Jesus durchschneidet diesen letzten Rest der Vieldeutigkeit mittels seiner Vergebung. Jesus durchschneidet auch die Vieldeutigkeit deines Lebens mittels seiner Vergebung. Keine Bedingung macht uns der Vergebung und der Annahme würdig. Gibt es irgendwelche Bedingungen für Gottes Vergebung? Gäbe es solche Bedingungen für Gottes Vergebung, dann gäbe es für uns keine rückhaltlose Annahme. Denn Bedingungen sind nicht rückhaltlos, sondern eben bedingt. Auf der Ebene unserer Alltagsmurmeln können wir uns im Kern nie selbst annehmen, weil wir angestrengt immerzu mit unserer Rechenschaft befasst sind. Voraussetzungslos bejaht und angenommen zu werden, ist uns also als Gabe zu groß. Voraussetzungslos bejaht, angenommen zu sein, ist als Gabe zu groß. Wer kann ein solches Geschenk schon ohne Herzklopfen annehmen? Und voraussetzungslos bejaht und angenommen zu werden, ist uns wiederum als Urteil auch zu demütigend. Wir wollen lieber selbst daran mitwirken. Erkennen wir dann, dass von uns ein positiver Beitrag nicht durch ein perfektes Leben zu erbringen ist, versuchen wir es häufig mit negativen Mitteln. Und die negativen Mittel bestehen darin, dass wir uns selber tüchtig verurteilen, dass wir uns selbst Vorwürfe machen, dass wir uns selbst verwerfen. Und ich glaube, dass davon junge Menschen ganz besonders betroffen sind. Positiv haben wir nichts zu bringen und also machen wir uns klein, machen uns schlecht. Verurteilen uns selbst, verwerfen uns selbst. Jugendliche tun das, erwachsene Menschen tun das. Als ob uns vergeben würde, weil wir uns selbst erniedrigen, unannehmbar machen, unausstehlich finden, unter unserem unwürdigen Zustand leiden. Das ist all das, was Simon von dieser Frau erwartet. Sie soll sich schlecht fühlen. Sie soll sich selbst erniedrigen. Sie soll sich tüchtig verurteilen. Sie soll fühlen, dass sie eine unwürdige, unannehmbare Person ist. Sie soll selber empfinden, dass sie unausstehlich ist in diesem Kreis der heiligen Herrschaften. Als hätten all diese seelischen Regungen und diese psychologische Selbsterniedrigung irgendetwas mit dem wahren, lebendigen Gott zu tun, den Jesus dieser Prostituierten zeigt. Diese Art, diese Geschichte von Simon und der Sünderin zu lesen, glaube ich, ist sehr verbreitet. Wir denken, na, diese Frau wird deswegen angenommen, weil sie sich so sehr erniedrigt mit den Tränen und den Haaren und so weiter. Das ist ja ganz, ganz unten. Aber ihr Lieben, das wäre ein Missverständnis dieser Geschichte. So zu denken ist gefährlich. Denn das Gefühl der Unwürdigkeit, der Angst und der Schuld und der Verzweiflung ist häufig nichts anderes als Selbstablehnung. Häufig wollen wir auf diese paradoxe Weise beweisen, dass wir es doch wert sind, dass wir es doch verdienen, angenommen zu sein. Wenn wir schon nicht alle Murmeln auf dem Blech halten, dann sind wir wenigstens ganz bekümmerte, armselige Tröpfe und sagen das immer zu. Und das, ihr Lieben, ist verdienstliches Gefühlswerk. Das ist Selbstbestrafung und das ist das letzte Mittel des frommen Menschen, der andererseits ganz beredt davon sprechen kann, dass uns und anderen nicht die Werke nutzen, sondern allein die Gnade zählt. Und ich habe den Eindruck, dass wir als evangelikale, fromme Menschen häufig im zweiten Typus unterwegs sind. Wir machen uns selber nieder und denken damit genau, wie Simon denkt. Und unsere schlechten Gefühle sind quasi das von uns zu erbringende Werk für die Barmherzigkeit Gottes. Reden wir uns nicht ein, dass die Frau, weil sie unter ihrem sündigen Zustand litt, der Vergebung würdig wurde. Die Frau kommt in Simons Haus zu Jesus, weil ihr vergeben worden war. Sie zeigt Jesus keine Liebe. Sie kam nicht in Simons Haus, damit ihr vergeben würde. Das ist ja auffällig an dieser Geschichte. Sie zeigt ja ihre Liebe, bevor der letzte Satz kommt. Jesus sprach zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Die Frau kommt zu Simon und in dieses Haus, weil ihr vergeben war. Nicht, weil sie denkt, wenn ich das tue, wird mir vergeben werden. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, dass ihr vergeben war, aber deutlich ist, dass diese Frau wusste und glaubte, dass sie von Jesus angenommen, dass sie rehabilitiert, dass sie angesehen war. Diese Frau war mit anderen Worten auf der tieferen Ebene ihrer Existenz angekommen. Sie wusste, dass sie an diesem Herrn Jesus Christus haftet und dass sich nichts von ihm und seiner Zuwendung und Liebe trennt. Sie war auf der tieferen Ebene angelangt. Und das, obgleich auf der höher gelegenen Ebene, auf der Handlungsebene noch vieles in Unordnung war. Simons stiller Vorwurf, wenn dieser ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine ist. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist, steht da, nicht, dass sie eine Hure war. Denken wir mal einen Augenblick darüber nach, dass diese Frau danach ihre Murmeln immer noch nicht unter Kontrolle hatte. Dass die Murmeln immer noch vom Tableau rollten. Können wir das überhaupt noch denken? Sagen wir nicht alle, wenn die Murmeln schönartig da alle liegen, dann sind wir okay für Gott, dann sind wir recht. Dann wird uns auch vergeben. Diese Frau war auf einer tieferen Ebene angekommen, obgleich auf ihrer Handlungsebene noch vieles in Unordnung war. Simons Vorwurf, wenn er wüsste, was das für eine ist, beschreibt nicht unbedingt nur die Vergangenheit dieser Frau. Aber das ändert überhaupt nichts an Jesu Verhältnis zu ihr und seinem Urteil ihr gegenüber. Denn Gottes Vergebung trägt das Zeichen des Dennoch. Dennoch, obwohl sie so eine ist, ist ihr vergeben. Das ist Gottes Antwort auch auf deine Schuld, obwohl du einer bist, dessen Murmeln ständig vom Tableau rollen. Dennoch ist dir vergeben. Gottes Vergebung trägt immer das Zeichen des Dennoch und nicht das Merkmal des Weil. Weil ich so reumütig bin, weil ich so fleißig bin, weil ich so tüchtig bin, weil ich so gerecht bin, weil ich so bußfertig bin, darum vergib mir, Jesus. Das ist nicht das Evangelium. Aber das ist unser Denken. Wir denken, glaube ich, wie Simon, die Vergebung sehr häufig nicht als das Dennoch Gottes zu unserem tatsächlichen Leben, sondern wir denken im Sinne des Weil. Weil ich so und so bin, deswegen habe ich jetzt Gnade erlangt. Und damit, ihr Lieben, halten wir unser Ich nochmal in diesem Bild draußen. Damit sind wir nicht in der Lebensmitte, haben wir Jesus nicht in der Lebensmitte. Die gute Nachricht ist ganz leicht verfehlt. Dann befassen wir uns intensiv mit unseren Murmeln, immer bemüht, alles im Gleichgewicht zu halten. Und davon völlig in Beschlag genommen, haften wir nie Jesus unmittelbar an, in der Tiefe, auf dieser Ebene, wo nur seine Liebe uns hält, wie Magnetismus die Magneten an diesem Blech. Und ein Kennzeichen dessen ist, dass wir unglaublich viel reden und reden, diskutieren und disputieren und wir hören nicht auf die Stimme, die aus der Tiefe zu uns spricht. Und diese Tiefe, die sagt, Vergebung kennt keine Bedingungen. Vergebung ist immer das Dennoch Gottes zu deinem Leben. Vergebung hat niemals ein Weil zu seiner Begründung, sondern immer ein Dennoch ist seine Begründung. Simon kann dieses Dennoch mit all seiner Kraft nicht in ein Weil verwandeln, denn er hat nichts aufzuweisen, um dessen Willen er ein Recht auf Vergebung hätte, weil Gottes Vergebung immer grundsätzlich und bedingungslos ist. Ganz egal, was Simon vorzuweisen hat. Jesus sagt ihm, Simon, es hilft dir nichts, weil Gott vergibt immer bedingungslos. Dieser Frau wie dir. Die tiefe Frage dieser Geschichte lautet für mich, habe ich eine unableitbare Existenzberechtigung? Habe ich eine Existenzberechtigung auch als Christ, für deren Gültigkeit ich keinerlei Nachweis führen und erbringen muss? Bin ich mit Jesus Christus deswegen verbunden, weil er allein sein Ja zu mir gesprochen hat? Oder bin ich das nicht? Noch einfacher, bin ich Gottes geliebtes Geschöpf, einfach weil ich bin. Solange wir das nicht glauben können, und hier geht es wirklich um Glauben, beruhigt sich unser Lebensgefühl nicht. Aber wenn wir es glauben können, hat uns die Botschaft Jesu erreicht. Darum war Simon bei all dem Vorbildlichen seines Lebens noch nicht so weit gelangt wie die Sünderin. Er suchte das Heil und das Glück und seine Existenzberechtigung immer noch auf der falschen Ebene. Auf der Ebene nämlich, auf der die Kugel rollt und wir ständig aufpassen müssen, dass sie nicht vom Tablett kullert. Auf dieser Ebene jonglieren wir unser Leben, ohne wirklichen Frieden zu finden. Geistliche Erneuerung, ich sage es noch einmal, beginnt damit, dass wir zum Frieden finden auf der tiefen Ebene, dass Gottes Liebe uns unbedingt anhaftet. Und von da aus entwickelt sich alles Weitere. Aber auf der Murmelebene zieht niemals Frieden ein. Hier zieht niemals Ruhe ein, niemals Entspannung, denn wir müssen immer uns voll konzentrieren, voll konzentriert sein, dass wir noch bei der Sache sind, dass wir noch im Spiele sind, dass wir noch richtig sind. Vergebung ist die göttliche Antwort auf die durch unsere bloße Existenz gestellte Frage und ihre Beantwortung dieser Frage, darf ich sein, mit Gott verbunden, einfach weil ich bin? Beantwortung dieser Frage erfährt nur, der sich traut, diese Frage auszusprechen. Diese Frage, Gehöre ich auf diese Welt? Habe ich das Recht, hier zu sein? Habe ich ein göttliches Recht, hier zu sein? Oder muss ich mir mein Recht, hier zu sein, ständig verdienen? Muss ich mir mein Recht, hier im Gottesdienstraum zu sitzen, verdienen? Muss ich mir mein Recht, im Hauskreis zu beten, verdienen? Muss ich mir mein Recht zu beten, verdienen? Muss ich mir mein Recht, Vergebung zu erfahren, verdienen? Das ist die Frage, die wir zu stellen haben. Denn es ist die Frage, bin ich rückhaltlos mit Gott vereint? Und zwar nicht durch mich, sondern durch das Kreuz, das da in der Mitte steht. Und das ist, was Vergebung, das ist, was Gott dir zuspricht. Weil die Frau Jesu Antwort auf ihre Frage empfing, liebte sie viel. Aber solange wir uns von Gott abgelehnt fühlen, können wir ihn nicht lieben. Und darum liebte Simon bei all seiner Rechenschaftheit wenig. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, wir wollen alle unser Leben immer einmal wieder von uns werfen. Und diese Feindseligkeit, die wir gegenüber dem eigenen Leben hier und da empfinden, die äußert sich in Zynismus oder in Bitterkeit, die äußert sich in unablässigen Klagen, in Spott, in Verachtung eines jeden neuen Tages. Und weil die Murmeln rollen, wie sie rollen, fühlen wir uns vom Leben abgelehnt. Nicht so sehr, weil das Leben objektiv dunkel, bedrohlich, voller Schrecken und furchtbar ist, sondern weil wir seine unentrinnbare Macht spüren, weil wir keinen Sinn darin sehen, weil wir nicht gefragt werden, ob wir leben wollen oder nicht. Aber wenn wir mit Gott wieder vereinigt sind, dann haben wir unseren Lebensgrund gefunden. Und dann sind wir auch wieder mit uns selbst vereinigt. Und dann sind wir auch dem anderen gut. Und dann müssen wir nicht, wie Simon, uns erheben über irgendeinen anderen. Warum kehren so viele Menschen dem Christsein den Rücken? Warum kehren, frage ich mich, so viele Menschen dem rechtschaffenden Christsein, wie wir es vielleicht verkörpern, den Rücken? Warum wenden sie sich von Gott und Jesus ab, wie es die Kirchen und Gemeinden häufig darstellen? Und warum wenden sich die Menschen um uns rum ausgerechnet denen zu, die nicht als die Gerechten gelten? Sicher häufig, weil sie einer Verurteilung ihres Tuns entgegen wollen. Das mag sein, aber ich glaube viel häufiger, weil diese Menschen eine Liebe suchen, eine Liebe, die auf Vergebung gegründet ist, auf Vergebung allein. Und das ist eine Liebe, die die Gerechten und die, die sich dafür halten, nicht geben können, und zwar deshalb nicht, weil sie sich selbst für sich nicht spüren. Und wenn wir über geistliche Erneuerung unserer Gemeinde nachsprechen, dann bin ich davon zutiefst überzeugt, dass wir für unser Eigenleben auf die tiefere Ebene gelangen müssen, auf diese völlige unbegründete Annahme unserer Person durch unseren Gott. Und wenn wir da angelangt sind, dann müssen wir auch nicht mehr neidisch sein, wenn Gott genau das Gleiche den Menschen zuspricht, wie dieser Prostituierten oder irgendeinem sonst. Ich möchte noch gerne beten. Lieber Herr Jesus Christus, diese Geschichte von Simon und dieser Frau, die du angenommen hast, die hat eine Menge mit unserem Leben zu tun, mit unseren Lebensmurmeln, all unserer Unruhe und Unrast und unserer Angst, dir nicht zu genügen, es nicht zu schaffen, selber vom Tablett zu rollen. Aber ich danke dir, guter Gott, dass deine Liebe uns hält und uns deine Vergebung an dir haften lässt. Darum erfülle uns bitte mit Dank, dass wir dich lieben, wie diese Frau dich liebte. Amen.
Dennoch, Gottes Antwort auf unsere Schuld. Anbetung, unsere Antwort auf Gottes Angebot. Komm vor den Thron. Jürgen, kommst du?
Ich freue mich, dass wir spontan einfach noch zwei Leute zum Unterstützung des Gesangs bekommen haben. Das ist ganz gut. Ich hoffe, dass das der Technik, dass wir sie jetzt nicht ganz aus die Bahn werfen. Also zwei Mikrofone mehr. Dankeschön. Wir wollen zusammen aufstehen. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Vater, deine Liebe ist die, die mich trägt und die mich hält.
mich auf Frieden, du bist mir nah. Was ich da denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen.
tatsächlich einen Auszug aus einem Text, den wir mitnehmen können. Und ich möchte ihn an dieser Stelle einfach lesen. Und ich hoffe, ihr nehmt ihn mit und lest ihn einfach nochmal nach, weil er geht nochmal ein auf das, was die Predigt sagt. Die Freiheit, in Christus zu wachsen, kommt nicht mit der Erkenntnis, dass deine Liebe zu uns nicht von dem abhängt, was wir tun. Philipp Jense drückt es so aus: Gnade heißt, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit uns Gott mehr liebt. Gnade heißt auch, dass es nichts gibt, was wir tun können, damit Gott uns weniger liebt. Gnade bedeutet, dass Gott uns schon jetzt so sehr liebt, wie ein unendlicher Gott eben lieben kann. Ich lese es nochmal. Gnade heißt, es gibt nichts, was wir tun können, damit uns Gott mehr liebt. Gnade heißt auch, dass es nichts gibt, was wir tun könnten, damit Gott uns weniger liebt. Gnade bedeutet, dass Gott uns schon jetzt so sehr liebt, wie ein unendlicher Gott eben lieben kann. Begeistert uns, wenn wir es verstehen, Herr, was es heißt, dass du uns liebst. Voraussetzungslos, bedingungslos, dennoch. Herr, und deshalb wollen wir dich anbeten, deshalb wollen wir dich preisen, weil du der Herr bist, der uns immer zuerst entgegengekommen ist und der uns voraussetzungslos und bedingungslos liebt.
bist ein wunderbarer Weg, der mich zum frischen Wasser führt. Du hast so reich gedeckt, wer des Königs Tisch für mich. Mein Stecken und mein Stab. Ich wandere in jedem Winterntag. Für dich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir.
Danke, liebes Anbetungsteam, dass ihr uns immer wieder so toll mit vor den Thron nimmt. Also ich finde, das ist mein Applaus wert. Ich habe heute immer wieder gerne auch hier hingeguckt. Ich habe auf diese Amphore geguckt und habe gedacht, wie schade doch, dass die zerbrochen hat, um das Öl daraus zu holen, um Jesu Füße zu salben. Hille, vielen Dank. Du hast uns mit in einen jüdischen Haushalt genommen. Sieht sehr schön aus. So, jetzt wie immer, es bleibt nicht aus, ein paar Ankündigungen. Für alle, die heute das erste Mal da sind, denen möchte ich sagen, kommt doch bitte wieder. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, wenn ihr hinten zu dem I-Punkt geht, der am Ausgang ist, auf der linken Seite. Da wird euch jemand auch was geben zu unserer Gemeinde. Morgen, am 31. Januar, wird sich das Ostergarten-Vorbereitungsteam, ist richtig, Rainer, ja, nochmal treffen. Und dafür hast du uns noch was zu sagen.
Ja, danke. Und ich möchte meine Ansage gerne verknüpfen mit Gedanken aus der Predigt. Wir haben ja gehört und vielleicht auch in unseren Herzen gespürt, dass wir gar nichts dafür tun können, dass Gott uns liebt und uns annimmt. Und so ist es. Es ist ja so, dass Gott nicht nur uns hier lieb hat, sondern auch die Menschen, die ihn noch gar nicht kennen, die noch nichts von ihm gehört haben oder noch nicht richtig von ihm gehört haben. Und davon weitersagen, von der Liebe Gottes, das möchten wir im Ostergarten. Und morgen Abend treffen sich die Ostergartenkönige und die Gruppenbegleiter zu ihrem Training. Das ist ganz wichtig für die, die neu dabei sind, weil es da einige Basisinformationen gibt. Und ich stehe jetzt hier, weil wir noch einige Könige brauchen. Liebe Männer, wenn die Liebe, die Jesus zu euch hat, euch gepackt hat und euch eurem Leben so Halt gegeben hat, wie den Magneten an der Blechtafel, dann spürt ihr vielleicht, dass Jesus euch adelt, auch etwas ganz, dass ihr etwas ganz Besonderes seid. Und dieses ganz Besondere, das könnt ihr auch darstellen nach außen, indem ihr euch als Könige im Ostergarten zur Verfügung stellt. Ich sage das jetzt, weil ich schon gehört habe, ich habe einige angesprochen von euch und ich habe so ein bisschen bei einigen auch gehört, ach nee, das kann ich doch nicht ein König sein. Doch, du kannst das, weil die Liebe Jesu in deinem Herzen ist. Und diese Liebe Jesu in deinem Herzen, die kommt raus, die springt dann über zu den Besuchern des Ostergartens. Und darum möchte ich dir ganz viel Mut machen. Komm doch morgen Abend einfach vorbei, unverbindlich, hör dir das an, worum es geht. Und es wäre schön, wenn du das Königsteam noch verstärken könntest, denn wir brauchen da noch ein paar Leute. Sonst lastet die ganze Last auf denen, die sich bisher schon gemeldet haben. Und denen geht es dann so, wie in Psalm 32 beschrieben. Und das wollen wir ja auch nicht, ne? Ach so, 19 Uhr hier in der, also nicht hier, sondern oben im alten Trakt. Wer es zu 19 Uhr nicht schafft, darf natürlich auch gerne später kommen.
So, weiter geht's mit diesem Donnerstag. Ist um 15 Uhr der Seniorenbibelkreis, diesmal mit Abendmahl. Am kommenden Samstag, den 5. Februar, beginnt bereits um 9.30 Uhr der Impulstag Missionarische Diakonie in Diezholztal-Ebersbach. Dafür ist aber eine Anmeldung erforderlich. Ich gehe mal davon aus, dass das immer noch geht, dass man sich noch anmelden kann. Die Flyer liegen dafür am Schriftenständer aus. Am kommenden Sonntag, den 6. Februar, ist Israel-Sonntag in Mülheim. Ich weiß dazu leider nicht mehr, aber der Matthias Kühl und ich glaube auch der Gerhard Malesser. Gerhard, bist du heute da? Weißt du dazu mehr, wenn jemand Fragen hat? Dass es stattfindet, ja. Der Matthias Kühl weiß aber, glaube ich, mehr, der ist nächste Woche wieder da. So, dann gehen wir in die nächste Woche. Da ist Dienstag, der 8. Februar, ein Frühstück, auch mit einer Adligen, nämlich mit der Apfelgräfin Daisy von Arnheim. Und dafür gibt es Anmeldungen in der Alpha-Buchhandlung. Abends ist um 20 Uhr dann ein Gebetsabend, dazu lädt die Gemeinde herzlich ein. Und am Samstag, den 12. Februar, also jetzt nicht kommenden Samstag, sondern danach, ist wieder ein Frauenfrühstückstreffen im Werksaal der Dortmunder Stadtwerke. Ich denke mal, das wird nächsten Sonntag auch nochmal gesagt. Dann den Samstag, 5. März, und deswegen, weil ich das jetzt nochmal sagen möchte, weil die Anmeldung nur noch heute möglich ist bei Gerd Meichel, ist ein Besuch des Kernkraftwerks in Emsland möglich. Gerd, stehst du nochmal kurz auf? Also, wer das mal sehen möchte, wie das von innen aussieht, kann sich noch bei Gerd melden. Heute nur noch, ne? Gerd, nur noch heute, ja, okay. So, heute ist Bibelsonntag, habe ich am Anfang gesagt, und ich habe Ihnen und euch ein Lesezeichen gemacht. Der Jürgen hat eben das vorgelesen. Ich habe nur auf jeden zweiten Stuhl eins legen lassen. Wer jetzt keins hat, kann mal gucken. Es liegen hier noch auf einigen Stühlen eins. Nehmt es doch einfach mit. Legt es vielleicht in eure Bibel, vielleicht in Lukas 7. Wäre doch eine gute Stelle, oder? Wir wollen nochmal singen, und zwar: Ich will dir danken, Herr, unter allen Erdenvölkern, Lied 69. Vielen Dank, Klaus. Ich fand das Lied schön. Ich dachte, wir singen das nochmal. Für alle die, die heute gespürt haben, es wird Zeit, dass ich mal was loswerde oder ich möchte Gott einfach was sagen, können das nicht so alleine. Für die kommen jetzt hier Menschen hier unter die Palmen, mit denen sie beten können. Vielleicht geht das Gebetsteam schon mal dahin. Anbetung ist eine so reiche Quelle für uns, für unser Leben. Meine Freundin hat mir diese Woche aus Süddeutschland diese drei schönen Hefte geschickt. Maria, Emilia, Baptista, die Olivia. Gott antwortet, wenn wir anbeten. Gibt's drei Stück von zu erhalten in der Alpha-Buchhandlung und auch in anderen Buchläden. Es ist wirklich toll, wenn wir da hinkommen, auf diese Ebene mit den Magneten. Ich möchte jetzt noch den Segen sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Hände, die ganz am Anfang hier auf dem Beamerbild waren. Vielleicht streckt doch ihr eure Hände aus und nehmt den Segen mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Eine gesegnete, gute Woche euch allen. Oh, Entschuldigung, ich hab's in Johannes versprochen. Entschuldigung, Johannes. Moment. Der Crossover möchte noch was sagen.
Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wie man vielleicht so riechen kann, strömt von da hinten ein kleiner Waffelgeruch, ja, durch. Und wir haben uns als Crossover überlegt, wir wollen der Gemeinde und dem Café Q was Gutes tun. Euch der Gemeinde, indem ihr was Leckeres zu essen bekommt. Und dem Café Q, weil wir dem Café Q eine neue Anlage spendieren wollen. Die kostet aber ein bisschen Geld. Und deswegen kostet eine Waffe 50 Cent. Und daneben steht eine kleine Spendenbox, die ist in Gelb. Die lassen wir auch sonntagsabends immer rumgehen. Falls ihr ein bisschen mehr geben wollt für die Anlage, könnt ihr gerne machen. Ja, lasst es euch schmecken und einen wunderschönen Sonntag auch von mir.